Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Wer kauft in Österreich die meisten E-Autos? Zuerst sind das einmal Firmen, weil so ein elektrischer Dienstwagen bietet Vorteile für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Stichwort Förderungen und steuerliche Vergünstigungen. Elektroautos sind auch beliebt bei allen, die zu Hause eine Photovoltaikanlage am Dach haben. Am besten noch Stromspeicher und eine Wallbox. Das können aber natürlich nicht alle. Am schwierigsten ist es für die, die im urbanen Raum leben und weder eine Lademöglichkeit zu Hause noch am Arbeitsplatz zur Verfügung haben. Wer sich in der Stadt für ein Elektroauto interessiert, ist meistens eben auf öffentlich zugängliche Ladestationen angewiesen. Wenn keiner in der Nähe ist, dann ist das meistens sogar ein Grund, auf das E-Auto und auch auf die Förderung zu verzichten. Weil ganz klar, eine der wohl wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg privater E-Autos ist ganz sicher ein gut ausgebautes öffentliches Ladenetz. Also möglichst dicht, perfekt funktionierend und preislich transparent. Genau das ist das Thema heute bei Was uns bewegt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist Marcella Kral. Gleichen Initialen, MKMK, herzlich willkommen.
Servus Marcel, danke für die Einladung.
Du giltst beim ÖAMTC als eine der profundesten Expertinnen zum Thema E-Autos und Ladenetze. Marcella, beginnen wir mit Österreichs Versorgung punkto Lademöglichkeiten. Gibt es ausreichend Ladestationen bzw. Ladepunkte im öffentlichen Raum? Ist das vielleicht ein typisches Henne-Ei-Problem? Was ist zuerst, das E-Auto oder die Ladestation?
Ja, also natürlich wäre es sinnvoll, wenn man sich ein Elektrofahrzeug kauft, dass man sich erkundigt, wo sind denn eigentlich die Ladepunkte in meiner unmittelbaren Umgebung. Du hast es angesprochen, wenn ich keine eigene Lademöglichkeit daheim habe oder am Firmenstandort, dann bin ich auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Da unterstützen allerdings auch einige Firmen und auch der ÖMTC. Also wir bauen ja auch Ladepunkte bei unseren eigenen Standorten. Und wenn ich dir sage, in Wien haben wir die Situation, dass wir über 3000 Ladepunkte haben, dann sind wir eigentlich schon beim ersten Problem, die sind wenig sichtbar. Also Leute, die sich nicht mit E-Mobilität beschäftigen, denken sich, naja, wo gibt es denn diese Ladepunkte? Und von diesen 3000 Ladepunkten haben wir ca. 200 tatsächliche Schnellladepunkte. Also da sprechen wir von Gleichstromladungen, also in kurzer Zeit eine hohe Ladeleistung, die ins Auto geladen werden kann. Und zusätzlich noch 42 Ultraschnellladepunkte, also alle, die über 150 kW sind.
Wie schnell ist ultraschnell? Was heißt das in Minuten?
Also das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen 50 kWh Akku hast und du könntest 100 kW DC laden, das ist schon mal normal, also schnell laden, dann bist du in einer halben Stunde vollgeladen. Die Ladeleistung des Fahrzeuges ist unterschiedlich. Die meisten Autos können 100 kW DC laden. Mittlerweile gibt es eigentlich auch schon Fahrzeuge, die 150 kW schnell laden können.
Ah ja. Wie ist da der aktuelle Anteil mit, du sagst schon AC, DC, AC, DC, Wechselstrom, Gleichstrom, wie auch immer. Wie wird sich das weiterentwickeln und wie ist der Stand heute?
Der Stand heute ist, dass wir in Österreich knapp 162.000 reine Elektrofahrzeuge im Bestand haben und über 22.300 Ladepunkte. Der Anteil ist ungefähr, dass wir 4.000 Schnellladepunkte haben. Also du hast angesprochen DC, also Direct Current, das ist wirklich Gleichstromladung, wo man in kurzer Zeit viel Ladeleistung hineinbekommt. Und da sind wir im europäischen Durchschnitt gar nicht so schlecht unterwegs. Da sind wir an Platz 3 im europäischen Durchschnitt. Ach ja. Aber der Hochlauf der E-Mobilität beginnt erst. Und so wie du angesprochen hast, es nutzt mir nichts, wenn ich 22.000 Ladepunkte habe, wenn es in meiner unmittelbaren Umgebung keinen gibt.
Und jetzt zur Terminologie Ladestation, Ladepunkt. Intuitiv würde ich sagen, Punkt ist kleiner als Station. Wie teilt sich das auf? Wie viele Punkte gibt es bei einer Station? Kannst du uns da Einblicke geben?
Ja, also von der Hardware, wenn wir davon sprechen, dann gibt es ja Wallboxen. Also es gibt Wallboxen, die nur einen Ladepunkt haben. Das heißt, da sprechen wir von Alternating Current, also von AC, von Wechselstromladungen bis 11 oder 22 kW. Da habe ich einen Ladepunkt bei einer Wallbox. Es gibt auch Wallboxen, die zwei Ladepunkte haben, wo zwei Autos gleichzeitig jeweils 11 kW bekommen. Und bei den Schnellladestationen, also du siehst zum Beispiel an der Baumgasse, haben wir einen High-Power-Charger. Da können drei Fahrzeuge schnell laden und ein Fahrzeug kann beschleunigt bis 11 kW laden. Das heißt, das wäre eine Ladestation mit vier Ladepunkten zum Beispiel.
Ich habe gehört, in Deutschland kommen 21 E-Autos auf einen Ladepunkt. Punkt. Wie viele E-Autos müssen sich bei uns in Österreich rein rechnerisch jetzt einen Ladepunkt teilen?
Also da sind wir tatsächlich ein bisschen besser. Bei uns ist es ungefähr 7,4 Fahrzeuge teilen sich einen Ladepunkt. Das ist genau die Rechnung, 162.000 Elektrofahrzeuge und knapp über 22.000 Ladepunkte.
Das klingt für mich gut. Ist das gut?
Es ist insofern nicht schlecht, aber was tatsächlich fehlt, sind Schnellladepunkte entlang der Autobahn. Aber da hat sich die EU mittlerweile auch schon was ausgedacht.
Und zwar?
Und zwar die A4-Verordnung. Also das ist faktisch die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Die Abkürzung ist Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Also eine Regulation ist tatsächlich eine Verordnung auf EU-Ebene und die muss national umgesetzt werden. Das bedeutet, dass wir im hochrangigen Straßennetz, im transeuropäischen Straßennetz eine Versorgung brauchen. Das heißt, wenn die E-Mobilisten auch ins Ausland fahren wollen, entlang der Autobahn oder in Österreich, wird es so sein, dass alle 60 Kilometer für PKWs und für Nutzfahrzeuge eine Schnelllademöglichkeit zur Verfügung stehen muss mit 150 kW, also ein Ladepunkt. Insgesamt am Standort müssen 450 kW Ladeleistung zur Verfügung stehen und auch die LKWs. Also man bedenkt da auch schon die Reisebusse, die LKWs mit, dass es auch für LKWs gilt, dass alle 60 Kilometer 350 kW an Ladeleistung zur Verfügung stehen müssen. Und da gibt es unterschiedliche Ziele, Zielvorgaben. Bis 2025 gehört was umgesetzt, dann 2027, 30 bis 35.
Menschen, die in den letzten Jahren öfters längere Strecken mit dem E-Auto unterwegs waren, und das hast du schon kurz angesprochen, die meinen, der Andrang vor allem bei den Schnellladern an den Autobahnen wird größer. Kann man das statistisch mit Zahlen auch belegen? Ist das faktisch so?
Naja, weil schon auch die Unternehmen transformieren. Also das heißt, wenn du heute im Außendienst bist und du hast ein Elektrofahrzeug in der Flotte und du bist Dienstwagennutzer, dann möchtest du natürlich beim nächsten Kundentermin bei deinen Kundenbesuchen schnell laden. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass die dann auch besetzt sind, weil so ein Ladevorgang auch bei einem Schnelllader dauert schon im Schnitt eine halbe Stunde, sogar mehr vielleicht, wenn der Akku zu heiß ist oder wenn es draußen zu kalt ist. Deswegen gibt es eben diese A4-Verordnung, wo man sagt, da muss mehr getan werden. Und wir als ÖMTC begleiten natürlich auch solche Projekte.
Wo gehört das öffentliche Ladenetz primär ausgebaut? Vorwiegend im ländlichen Raum, in der Stadt, dazwischen auf der Autobahn, wo ist der Need am größten?
Also der Need ist dort, wo es unterversorgte Regionen gibt. Deswegen hat es ja auch die Lad-In-Förderung gegeben. Das ist faktisch ein wettbewerbliches Verfahren gegeben. Die Abkürzung ist eine Förderung für Ladeinfrastruktur in unterversorgten Regionen. Das heißt, da schaut man sich genau an, wo gibt es denn zu wenig Lademöglichkeiten? Und dort gibt es eine zusätzliche Förderung. Wie gesagt, das waren teilweise eben 60% der Investitionskosten. Wettbewerblich deswegen, weil man musste tatsächlich ein komplettes Konzept einreichen. Und das können dann auch Bürgermeisterprojekte sein in solchen Regionen, auch in Tourismusregionen, weil das ist auch ganz wichtig. Wenn ich in Österreich, wir sind ein Tourismusland, dann erwarte ich mir, wenn ich auf Reisen gehe mit meinem Elektrofahrzeug, dass ich dort eine Ladeinfrastruktur vorfinde.
Und wie funktioniert die Planung von Ladestationen? Wer muss da den Anstoß geben? Wer zeigt da auf? Habe ich da, wenn in meinem Ort besonders viele ein E-Auto haben, habe ich da irgendeine Verhandlungsmacht und kann sagen, wir sind Vorreiter, wir brauchen was? Woher kommt die Initiative?
Ja, die Initiative kommt tatsächlich von demjenigen, der die Ladeinfrastruktur möchte, also der Besitzer der Ladestation. Das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Gemeinde sein, das können aber auch Vereine sein, Tourismusregionen. Wichtig ist bei der E-Mobilität für die E-Mobilisten, dort wo ich lebe, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich meine Freizeit verbringe oder wo ich meinen Urlaub verbringe, dort möchte ich eine Ladeinfrastruktur vorfinden. Und die Unternehmen oder die Regionen schauen natürlich, dass sie so viel Content, also so viele Leute wie möglich in die Region ziehen. Und dadurch attraktiviert man nicht nur den eigenen Firmenstandort oder die Gemeinde oder die Tourismusregion, sondern natürlich auch den Standort selber. Also das heißt, mein Unternehmen wird attraktiver dadurch, dass ich natürlich Leute auch anziehe.
Und wie alles in unserer Welt müssen sich auch Ladestationen und Ladepunkte rechnen. Also ich meine jetzt wirtschaftliche Rentabilität. Wie findet man die optimalen Standorte dafür, dass sich die auch wirtschaftlich auszahlen? Geht es da dann ein bisschen um die Geografie? Man schaut auf die Landkarte und sagt, in dieser Gegend, da gibt es noch nichts. Oder haben da die stark frequentierten Orte, wo vielleicht auch viele E-Autos verkauft wurden oder angemeldet zugelassen sind, haben die da einen Vorteil?
Also natürlich schaut man sich genau an, was mache ich, währenddessen ich lade. Vielleicht ist es ein bisschen umgekehrt zum konventionellen Fahrzeug, also ich tanke und fahre weiter. Beim Laden möchte ich etwas tun. Also das heißt, ich kann währenddessen vielleicht essen gehen, dann attraktiviere ich natürlich das Restaurant. Und du hast vorhin das Henne-Ei-Prinzip angesprochen. Bei der Ladeinfrastruktur schaut man sich schon an, was habe ich für Möglichkeiten während des Ladevorganges. Wir haben zum Beispiel beim Unimarkt, das ist jetzt eine Supermarktkette in Österreich, haben wir über 100 Ladepunkte umgesetzt. Warum? Weil die Besitzer gesagt haben, okay, ich möchte meinen Kunden einen Mehrwert bieten. Währenddessen sie einkaufen, sollen sie eine Lademöglichkeit vorfinden. Und es wird sehr gut angenommen und attraktiviert wiederum natürlich den Lebensmittelhandel in dem Fall. Und dadurch können viele Unternehmen oder viele Regionen mit partizipieren an dieser Energiewende.
Und wenn ich weiß, ich muss noch ein bisschen laden, da drehe ich vielleicht auch noch eine extra Runde, natürlich in der Gemüseabteilung und nicht in der Süßigkeitenabteilung. Ja. Also da hat natürlich auch der Handel dann was davon. Also es ist natürlich, man nutzt den Platz und den Zeitbedarf oder das Zeitkontingent, das die Konsumenten da mitbringen. Aber der Supermarkt hat ja auch was davon.
Vollkommen richtig. Also deswegen, man darf das nicht singulär sehen, also nur wirtschaftlich singulär zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Ladestation und möchte jetzt reich werden, sondern ich habe dadurch mehr Frequenz im Shop zum Beispiel. Ich hebe mich auch von der Konkurrenz ab, ist auch wesentlich. Und gerade in Thermenregionen oder Tourismusregionen, in denen wir uns auch bewegen, wird natürlich erkannt, dass der Hotelgast sehr wohl auch eine Ladeinfrastruktur voraussetzt.
Mhm. Wie schaut so die Kostenstruktur einer Ladestation eigentlich aus? Wenn ich da von außen drauf schaue, ich meine, das ist eine Säule, eine bessere Steckdose, könnte man jetzt sagen, als Laie. Aber was steckt da dahinter? Rechnet sich das sehr schnell? Wird man da reich, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Restaurant, stell mir sowas vor die Tür zum Beispiel?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt drauf an. Wenn wir jetzt von Azilien, von normalen Wallboxen reden, ja, da sind wir bei ein paar tausend Euro, sag einmal, ja, beginnt schon bei 1.200, 1.300 Euro. Bitte nagel mich da jetzt nicht fest. Aber natürlich braucht man auch bauliche elektrotechnische Maßnahmen dazu. Bei einem Schnelllader sind wir natürlich schon in den 10.000 Euro Bereichen drinnen, weil ich brauche eine höhere Zuleitung und diese Ladeinfrastruktur, diese Ladestation bietet natürlich wesentlich mehr Kapazität, also mehr Ladeleistung, und deswegen ist der natürlich auch teurer. In Zukunft ist es auch so, dass ein Kreditkartenterminal Voraussetzung ist. Das heißt, du brauchst bei deinem Payment Provider auch wiederum einen Vertrag. Also Return on Investment, wenn du das gemeint hast, ist natürlich eher das davor. Das heißt, wiederum Frequenz in der Region, Frequenz am Unternehmensstandort, das ist eigentlich das Geschäftsmodell.
Ah ja. Und die Vorgehensweise in der Großstadt, zum Beispiel Wien jetzt, wo, ich sage mal, ein normaler Parkplatz ein Upgrade bekommt, da darf ich dann natürlich als Verbrennungsmotor sozusagen auch nicht stehen bleiben, wenn ich dann nicht lade. Also es gibt viele Gründe, warum man da jetzt nicht alles auch zupflastert mit E-Ladern. Aber wie ist das Prozedere da in der Stadt, wo jetzt nicht ein Supermarkt oder ein Unternehmen sagt, wir haben Plätze, die stellen wir zur Verfügung, das ist für uns ein Geschäftsmodell. Aber wenn das die Stadt in Summe vielleicht in der Hand hat, oder ist das überhaupt die Stadt, die dieses Vorhaben in der Hand hat?
Also auf öffentlichen Grund baut in Wien zum Beispiel die Wien Energie. Aber wie gesagt, wiederum die Unternehmen wie zum Beispiel eine Unica, die sagt, ich habe einen eigenen Firmenfuhrpark und ich baue in der Tiefgarage öffentliche Ladeinfrastruktur, aber auch interne Ladepunkte. Die Projekte setzen wir oder haben wir umgesetzt. Nur für dich als Verständnis, wir haben im Unica-Gebäude über 45 AC-Ladepunkte, die sind öffentlich zugänglich, und einen Schnelllader verbaut in der Garage. Das heißt, den siehst du außen nicht, aber wenn du E-Mobilist bist und du schaust auf die MDC-Power-App zum Beispiel oder auf eine andere App oder im Navigationssystem deines Fahrzeuges, dann wird dieser Ladepunkt angezeigt. Das heißt, die Unternehmen sagen selbst, erstens einmal möchte ich meinen eigenen Fuhrpark laden, aber wenn der Mitarbeiter mit seinem privaten Auto kommt, möchte ich ihm auch eine Lademöglichkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, im Hintergrund geben wir da in unser Backend unterschiedliche Tarife auch ein.
Die Politik, die setzt ja auf E-Autos statt Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, das ist ja bekannt. Aber gibt es sowas wie eine gesetzliche Voraussetzung für eine Art Grundversorgung mit Ladestationen? Ist das sowas wie eine Kanalanbindung oder fließendes Wasser oder generell eine Stromversorgung, wo ich sage, da hat jeder ein Recht darauf, da Zugang zu haben?
Also wenn du jetzt ansprichst, zum Beispiel das Laden daheim, dann gibt es ja das im WEG, im Wohnungseigentumsgesetz, die Möglichkeit, dass du 5,5 kW an Ladeleistung erhältst. Da habe ich, glaube ich, einen eigenen Podcast dazu gegeben. Mhm. Und ansonsten gilt halt die A4 in Zukunft. Also das heißt, dass wirklich im hochrangigen europäischen Straßennetz, in diesem TNV-Netz, schnell Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss.
Verstehe. Und du hast eingangs erwähnt, es gibt zu wenig Schnelllader. Mir fällt auf, dass gerade so in den Städten signifikant weniger Schnelllader eben positioniert sind. Ist das rein meine Wahrnehmung? Ist das wirklich so? Wenn ja, warum?
Die Schnelllader, wie gesagt, sieht man zwar ein bisschen besser, also auch Shell Recharge, Shell baut, OMV baut, wir bauen bei unseren eigenen ÖMTC-Standorten auch Schnellladeinfrastruktur. Du siehst das in Herstetten, du siehst das bei uns in der Baumgasse oder auch in der Shuttleworth-Straße. Und wie gesagt, als gelernter E-Mobilist findest du sie auch, aber wenn du jetzt konventionelles Fahrzeug fährst, wird es wahrscheinlich eher unauffällig sein. Aber ja, dort, wo es möglich ist, wird natürlich auch Ladeinfrastruktur im DC-Bereich gebaut.
In den letzten Jahren ist ja das Laden von E-Autos wirklich teurer geworden, deutlich teurer. Dann hat es da Gegenmaßnahmen mit Preissenkungen gegeben. Wie werden sich die Preise in diesem Jahr entwickeln? Kann man da in die Zukunft schauen? Wohin geht die Reise da?
Ja, also das wäre jetzt ein bisschen unseriös, wenn ich da jetzt die goldene Glaskugel nehme und sage, die Preise werden sinken. Wichtig ist, je mehr regenerative Energie wir dazu bekommen, umso eher natürlich schaffen wir auch diese berühmte Energiewende. Diese Investitionskosten oder diese Roaming-Vereinbarung, die es im Hintergrund gibt, muss man natürlich auch dazu rechnen. Also wenn du heute 49 Cent fürs AC-Laden verlangst pro Kilowattstunde, dann ist zum Beispiel ein Bruttobetrag, aber du hast genauso Stromkosten, du hast Betriebskosten, du hast genauso Netzbereitstellungskosten, die du als Besitzer einer Ladeinfrastruktur einer öffentlichen bezahlen musst. Deswegen natürlich sind die bestrebt, auch günstiger zu werden, also gehe ich einmal davon aus. Wenn man vergleicht Elektrofahrzeug-Ladekosten mit den Tankkosten, dann sehen wir schon eine Volatilität, die wir gewohnt sind. Also zu Ostern wird das Tanken teurer, zu Weihnachten wird es teurer, vor den Sommerferien wird es teurer. Also das sind wir zwar gewohnt, aber bei der E-Mobilität, wie gesagt, haben wir immer die Chance, auch drei verschiedene Tarife zu wählen. Das heißt, ich kann langsam laden AC, also 3,7 kW zum Beispiel daheim, auch öffentlich gibt es 3,7 kW, oder AC 11 kW oder 22 kW, das sind auch die Tarife günstiger. Schnellladen kostet natürlich mehr, wie gesagt, Investitionskosten, die Ladestation kostet mehr. Also als E-Mobilist habe ich da schon drei verschiedene Tarifmöglichkeiten. Und wir als ÖMTC haben einen KWH-Tarif in allen Netzen, und zwar der ist überall gleich, damit wir diesen Dschungel an Tarifen durchbrechen.
Und der Preisunterschied beim langsam, schnell und ultraschnell, haben wir gesagt, was ist da für ein Faktor, ein Unterschied? Was tut sich da, was ist die billigste Variante zum Beispiel und was ist das teuerste?
Also das billigste ist tatsächlich, wenn du daheim lädst, ja, je nachdem, wie viel Kilowattstunden Stromkosten du daheim hast. Bei einer PV-Anlage sind es wahrscheinlich nur 9 Cent pro Kilowattstunde. Ansonsten hast du halt deinen Stromtarif daheim. Und öffentlich, wie gesagt, muss man sich die Tarife anschauen. Da gibt es wirklich große Unterschiede.
Letztes Jahr haben nahezu alle Anbieter auch die Tarife umgestellt. Und zwar von Minutentarifen auf Kilowattstunden. So hat das der ÖAMTC schon seit vielen Jahren auch gefordert. Gibt es überhaupt noch diese alten Minutentarife? Wäre das für jemanden ein Vorteil oder ist das für alle in Summe besser, wenn wir auf Kilowattstunden umstellen?
Also es kommt tatsächlich darauf an. Also wenn ich ein wahnsinnig schnell ladefähiges Fahrzeug habe und der Minutentarif ist günstig, könnte es natürlich sein. Aber das Gros ist tatsächlich so, dass du als E-Mobilist verschiedene Dinge beim Laden nicht beeinflussen kannst. Und deswegen ist der KWH-Tarif am fairsten und auch am transparentesten. Das heißt, erst bei einem KWH-Tarif kann ich auch die Tarife miteinander vergleichen. Und zusätzlich kann ich natürlich auch nicht beeinflussen, wie kalt ist mein Akku, wie warm ist der Akku, dann kann der Akku auch die Ladeleistung nicht sofort aufnehmen. Das heißt, dann stehe ich länger bei einer Ladestation. Das heißt, wenn es draußen kalt ist, könnte es sein, dass der Ladevorgang heute länger dauert und wenn ich dann einen Minutentarif habe, zahle ich auch tendenziell mehr. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Zusätzlich kommt noch dazu, dass es Ladestationen gibt, die die Ladeleistung splitten. Also wenn du bei einem Schnelllader bist, ist mir selber schon passiert und ich weiß, mein Auto kann 100 kW DC laden und ich bekomme nur 33 kW, weil daneben ein stärkeres Auto die Ladeleistung mir wegnimmt, dann kann ich das nicht beeinflussen. Ich kann mich nur abstecken und woanders hinfahren, aber wenn ich jetzt die Ladeleistung brauche, dann bleibe ich dort stehen und bei einem Minutentarif zahle ich dann natürlich mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, fair und transparent ist es eigentlich so wie beim konventionellen Fahrzeug. Die Liter Benzin, die du tankst, die bezahlst du. Und so muss es eigentlich auch in der E-Mobilität sein.
Also diese Transparenz, gleiche Messgrößen, nach denen sich der Preis orientiert, das erinnert mich an Kreditverträge eigentlich bei der Bank, wo es dann auch diese Initiative gegeben hat mit diesem, ich glaube, Formblatt C, wo die Gesamtkosten inklusive allen Nebenkosten drinstehen. Also der Trend geht da schon auch dahin, dass ich als Endkonsumentin mir um diese Details keine Gedanken machen muss und sofort entscheiden kann, wo lade ich, zu welchen Bedingungen und Konditionen.
Genau, also es geht darum, dass du wirklich vergleichen kannst, relativ schnell und einfach. Denn wichtig ist, den Vertrag, den du hast mit deinem Ladeproduktanbieter, der zählt. Also deswegen haben wir gesagt, mit der ÖMDC E-Power Ladekarte gelten einheitliche Tarife in allen Netzen. Egal, ob du mit der E-Power-Ladekarte bei der ÖMTC E-Power-Ladestation in der Baumgasse lädst oder sonst wo oder bei der Salzburger AG, es ist immer derselbe Tarif. Und wir haben aber die Situation bei diesen Roaming-Vereinbarungen im Hintergrund. Sagen wir zum Beispiel, lieber Roaming-Partner, du kannst bei uns laden, deine Kunden können bei uns laden, aber wir wissen nicht, was dieser Roaming-Partner seinen Kunden verrechnet. Und deswegen hat man natürlich die Versorgungssicherheit mit uns.
Es gibt ja jetzt auch Projekte, bei denen private E-Auto-Besitzer am Firmenstandort günstiger laden können.
Ja, also mit ÖMDC E-Power Business setzen wir auch solche Projekte um. Das heißt, das Unternehmen sagt, bitte, ich möchte Ladeinfrastruktur für meine Mitarbeiter, für den eigenen Fuhrpark zur Verfügung stellen. Haben wir gerade auch, wie gesagt, bei der Generali umgesetzt. Und da geht es darum, dass wir projektieren, dass wir auch die Ladeinfrastruktur in Betrieb nehmen. Das heißt, von der Montage, der kompletten Abwicklung, auch Unterstützung bei den Fördereinreichungen, kommt alles aus einer Hand. Das heißt, das Unternehmen selber hat keinen administrativen Aufwand. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und zusätzlich bieten wir auch natürlich die 24/7 Kundensupportline des ÖMTC an. Also wir haben die größte Nothilfezentrale in Österreich und die hilft uns, weil wir remote auch über diese Ladepunkte, auf diese Ladepunkte zugreifen können. Und mittlerweile geht es ja auch schon bei den Mitarbeitern, vor allem die ein Firmenauto haben, darum, dass auch das Unternehmen dafür sorgt, dass der Mitarbeiter daheim laden kann. Das kann eine Wallbox sein oder wir haben auch eine mobile Ladeeinheit, die wir dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel den ÖMTC E-Power Energy Kick. Das ist eine mobile Ladeeinheit, wo der Mitarbeiter daheim das Maximum aus seiner Stromsteckdose ziehen kann. Und das ist insofern für viele Firmen wichtig, denn der Faktor Zeit, den ich an einer öffentlichen Ladestation verbringe, den kann ich dadurch minimieren, wenn der Mitarbeiter, der ein Dienstauto hat, daheim mit vollgeladenen Akku zu seinen Kunden fährt.
Spannendes Projekt. Schauen wir noch ein Stück in die Zukunft. Da ist vom Induktionsladen oft die Rede. Wie ist da der Stand der Dinge? Vielleicht kannst du erklären, was ist Induktionsladen genau? Wie funktioniert das? Und müssen da Parkplätze nicht komplett umgebaut werden dafür?
Also induktives Laden wäre sozusagen, wenn ich einen Herd habe und einen Topf, dann ist es induktives Kochen, Induktionsherd. Beim induktiven Laden meint man aber automatisiertes konduktives Laden. Das heißt, die Firma Easlink zum Beispiel hat ja ein Taxiprojekt in Wien, das wir auch begleiten, technisch begleiten. Das heißt, du hast eine auf einer Bodenplatte fährt das Fahrzeug rauf, ein Konnektor ist am Fahrzeug befestigt und ein Rüssel fährt sozusagen aus. Das heißt, der Taxifahrer löst das aus, indem er auf einen Knopf drückt im Fahrzeug. Und dieser Laderüssel macht sozusagen automatisiertes konduktives Laden. Das heißt, das ist immer noch ein gebundenes Laden und kann 11 oder 22 kW sogar darüber an Ladeleistung in das Fahrzeug hineingeben. Das Taxi-Projekt startet jetzt 2025. Es startet in Wien und in Graz, wo man sagt, da macht es natürlich schon Sinn. Das ist einmal, wie gesagt, eine Technologie, die man halt ausprobiert und auch innoviert, dass der Taxifahrer, wenn er jetzt am Standort ist, nicht aussteigen muss, das Typ-2-Ladekabel rausnehmen muss, sich anstecken muss, sondern bequem im Auto sitzen bleibt und einfach auf die nächste Ladeplatte drüber fährt, wieder den Konnektor einschaltet und so automatisiert konduktiv lädt.
Aha, also ich verstehe richtig, es ist jetzt nicht wie bei der Modelleisenbahn, aber nicht die Züge, sondern die Autos, die zur Dekoration meistens rund um die Eisenbahn herumfahren, wo so ein Draht eingelassen ist, praktisch im Boden, ja, oder wie ein Handy, das ich kontaktlos lade, sondern da gibt es dann schon eine physische Verbindung.
Richtig, das ist eben dieser Connector, dieser Rüssel, der kann sogar Blätter wegblasen.
Ah ja.
und auch den Schnee ein bisschen wegnehmen, das heißt, damit es tatsächlich auch bei allen Witterungsbedingungen funktioniert. Hm.
Ah ja, okay. Oft hört man auch von Kapazitätsschwankungen bei den Stromnetzen. Kann eigentlich die Ladegeschwindigkeit gedrosselt werden, wenn man schon sieht, die Netzauslastung kommt ans Limit?
Also wir haben die Situation, dass wir zwischen 16 und 22 Uhr die meiste Kapazität brauchen. Das heißt, die Leute kommen nach Hause, die Leute kochen, waschen, was auch immer. Geplant sind sogenannte dynamische Tarife, dass man sagt, okay, wenn ich lade, wenn relativ viel Strom vorhanden ist, weil der Wind weht auch in der Nacht, dann kann man dynamische Tarife anbieten. Und so wird sozusagen das Fahrzeug auch Teil der Lösung, damit man sozusagen die vorhandene Energie dann nutzt, wenn viel vorhanden ist.
Das ist ja dann das bidirektionale Laden. Also wenn das Elektroauto auch Strom abgeben kann, jetzt nicht nur für einen Akkuschrauber, für einen Föhn am Campingplatz zum Beispiel, sondern auch ans Netz, also punkto Blackout-Prävention vielleicht sogar.
Ja, also wenn wir uns das Elektrofahrzeug anschauen, dann haben wir eigentlich einen Speicher auf vier Rädern. Also wenn du so einen 50 oder 70 kWh Akku hast in deinem Fahrzeug, könntest du theoretisch eine Woche aus dem Akku leben.
Wirklich? Jetzt komplett mit Kochen, Fernsehen? Ah ja.
Genau. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben 5,2 Millionen PKWs in Österreich, dann hätten wir vielleicht in Zukunft 5,2 Millionen Speicher. Das große Problem des Stroms ist ja, dass man den speichern muss. Das heißt, da gibt es das Pum-Pum-Speicherkraftwerk derzeit. Das muss man nicht sozusagen aktivieren, wenn wir dieses Elektrofahrzeug besser nutzen kann. Und das bedeutet, dass das Fahrzeug nicht nur Strom aufnehmen kann, sondern wieder zurückgeben kann ans Netz. Funktioniert derzeit zum Beispiel in Amsterdam, in den Niederlanden, da gibt es ein Projekt, wo 148 Nissan Leaf Akkus dort die Versorgung unterstützen. Die Hälfte davon sind neue Akkus, die Hälfte davon sind Altakkus. Das ist eine Fußballarena, die Johann Cruyff Arena. Und dort gibt es eine PV-Anlage am Dach. Tagsüber wird die Sonnenenergie gespeichert in diesen Altakkus. Wie gesagt, Hälfte neu, Hälfte alt. Und am Abend sozusagen wird dieses Fußballstadion von diesem Speicher bedient. Mhm. Zusätzlich gibt es aber die Möglichkeit, dass dieses Stadion in Schwankungen, das heißt, ich habe eine hohe Volatilität im Netz, jetzt wird viel gebraucht, dann kann man auch sozusagen aus diesem Stadion Energie dem Landesenergieversorger zur Verfügung stellen. Und da geht es in Zukunft darum, dass die E-Auto-Besitzer mitpartizipieren können an dieser Energiewende. Das heißt, wenn ich jetzt einen 50 kWh Akku habe und 30 Kilowattstunden vielleicht dem Landesenergieversorger gebe, dann möchte ich dafür natürlich auch entlohnt werden. Es gibt ein Projekt in Belgien, hat es das gegeben mit Hyundai, wo das ausprobiert wurde. Das ist eine ganze Flotte an Mietfahrzeugen. Und dort hat tatsächlich das Elektroauto Geld verdient in dieser Woche, wo es gestanden ist und hat immer wieder den Landesenergieversorger unterstützt.
Spannende Konzepte. Aber ist das Zukunftsmusik oder geht das heute schon?
Also was heute schon geht, ist Vehicle to Load zum Beispiel. Also du kannst mit einem Adapter tatsächlich zum Beispiel deinen Elektrogrill bedienen mit deinem Elektrofahrzeug.
Immer wieder hört man auch vom intelligenten statischen Lastmanagement. Was bedeutet das?
Also beim Lastmanagement, das bedeutet, das Ziel ist immer, dass die maximale Netzkapazität ausgenutzt wird, ohne dass man mehr Ladeleistung oder mehr Leistung dazu kaufen muss. Also mit der vorhandenen Leistung, dass man da optimal auskommt. Und da gibt es zwei Dinge. Es gibt ein statisches Lastmanagement und es gibt ein dynamisches Lastmanagement. Also du musst dir vorstellen, du hast Wallboxen in deiner Garage und hast eine gewisse Ladeleistung und diese Ladeleistung wird fix unter den einzelnen Ladepunkten aufgeteilt. Wie gesagt, das Ziel ist immer, dass du mit dieser Ladeleistung auskommst. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel deine Netzbereitstellungsgebühr nicht erhöht wird und, und. Das heißt, diese Ladestationen kommunizieren miteinander. Dynamisch bedeutet, dass die Ladestationen je nach Nutzung gesteuert werden können, aber mit dem Gebäudestromverbrauch. Das ist gerade wichtig, wenn du jetzt ein Produktionsunternehmen zum Beispiel bist, dann wird das genau gemessen, wie viel maximale Leistung hat der Netzanschluss. Und die Leistung der Ladestation wird sozusagen angepasst an die Netzanschlussreserve. Also da geht es immer darum, dass du nicht drüber kommst. Also statisch untereinander, dynamisch mit dem Gebäude.
Und wie weit sind wir in der Hinsicht schon?
Also wir setzen diese Projekte um.
Ah ja.
Ja, also das funktioniert natürlich. Und gerade wenn Unternehmen zum Beispiel eine PV-Anlage am Dach haben, dann macht es natürlich Sinn, zuerst dort die Ladeleistung zu nehmen und die Fahrzeuge mit regenerativer Energie tatsächlich, die er selbst erzeugt, zu laden.
Mhm. Letzte Frage zum Abschluss. Der Sommer steht vor der Tür. Reisezeit, Urlaub mit dem E-Auto, damit E-Auto laden auch im Ausland. Jetzt haben wir vorher schon gehört, Roaming gibt es innerhalb eines Landes schon. Also da Tarife oder Ladekarten innerhalb eines Landes, das ist schon ein Thema. Aber Roaming im Ausland dann? Ist da was im Kommen? Ladekarten, Roaming, länderübergreifend, zumindest vielleicht entlang der klassischen Urlaubsstrecken, ein Tarif von Wien nach Dubrovnik zum Beispiel. Ist da was im Kommen?
Ja, also zwei Dinge. Auch die A4 spricht da wieder dafür. Du kannst jetzt schon mit einem QR-Code natürlich dir den abscannen und auch laden, ohne dass du jetzt eine Ladekarte speziell fürs Ausland hast. Wir als ÖMTC haben seit kurzem, können wir auch in Deutschland Laden mit der ÖMTC E-Power Ladekarte anbieten. Bei E.ON, bei Mehr, also Mehr sind die Ladestationen, die hauptsächlich bei McDonald's zum Beispiel dort sind. Und bald auch in Kürze mit ENBW. Das heißt, da kommen in Deutschland nochmal tausende Ladepunkte dazu, die abgedeckt werden können mit der ÖMTC E-Power Ladekarte. Die Empfehlung ist natürlich immer vor Reiseantritt, sich anzuschauen, wo fahre ich hin, welche Ladekarte habe ich und welche Lademöglichkeit habe ich vielleicht sogar vor Ort.
Okay, Marcella Kral, ÖAMTC-Expertin für die Themen E-Autos und Ladeinfrastruktur. Dankeschön für deinen Besuch und vielen Dank für die Ein- und Ausblicke.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wie gefällt euch denn, was uns bewegt? Welche Themen wünscht ihr euch in Zukunft oder worüber wollt ihr mehr hören? Schickt uns euer Feedback und eure Ideen sehr gerne per E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.